Guten Tag, heute Morgen waren Sie in der Virgil Laudes. Wieso sind Sie hierher gekommen?
Ich bin ein bisschen zum Lernen da und auch mal zum Schauen, wie das Klosterleben so läuft. Und halt auch mal ein bisschen in mich hineinzukommen und ein bisschen vom Alltagsstress wegkommen.
Heisst das, Sie leben hier mit den Schwestern zusammen?
Ja, also ich bin im Gästebereich und ich komme eigentlich einfach eben hier ins Stundengebet.
Was bedeutet Ihnen der Ort?
Ja, es ist eine Art von der Stille und es tut einfach auch mega gut da zu sein, weil es ist wirklich ruhig und man kann mal wieder klare Gedanken fassen.
Wenn man mit dem Auto oder mit dem Zug durch die St. Gallischen Industriedörfer fährt, hat man nicht den Eindruck, dass abseits eine wunderbare Erholungslandschaft mit weiten Wäldern, wilden Bachtobel, einsamen Moorlandschaften zum Verweilen einladet. Die Schönheit der Natur, die uns Gott geschenkt hat, haben auch vor 700 Jahren die Waldschwestern entdeckt. Und da ist das Zisterzienserkloster Magdenau. Das Kloster ist umgeben mit einem Landwirtschaftsbetrieb, Forstbetrieb und dem Gasthaus Rössli und einer Sägerei. Wenn man hier ankommt, hat man das Gefühl, in einer ganz anderen Welt zu sein. Es gibt auch einen wunderbaren Weiher und in dem spiegelt sich wenig Häuser, das Restaurant, das ehemalige Pfarrhaus und ein Fürsterhaus. In Richtung Tal dann kommt man zu der barocken, bekannten Verena-Kirche. Und der Klosterkomplex ist umgeben mit einer Mauer, wo es in Mitte eine Gerichtslinde gibt mit Stallungen. Der Ritter Rudolf Giel hat wollen, dass mit dieser Klostergründung die Verehrung vom göttlichen Namen vermehrt gelebt wird. Und was wunderbar ist, er hat es geschafft. Auch in der heutigen Zeit gibt es in dem Kloster Magdenau immer wieder neue Berufungen. So erzählt mir später die Schwester Maria Magdalena und die Schwester Gabriela darüber. Und es sei anscheinend wie ein Magnet. Wenn man mal da war, dann kommt man immer wieder hierhin. Ich bin dann von diesen beiden Schwestern im Bernhardzimmer mit einem wunderbaren barocken Prunktreffer und einem Turmofen vom Jahr 1780 empfangen worden.
Jetzt bin ich im Kloster Magdenau bei der Schwester Maria Magdalena und bei der Schwester Gabriela. Mhm. Wie ist der wunderbare Ort, das Kloster da entstanden?
Unser Kloster, das ist gegründet im Jahr 1244. Also es ist schon älter als die Eidgenossenschaft. Und das war eine Stiftung von Rudolf Giel von der Glabburg und seiner Frau Gertrud. Die haben das geschenkt, den Ort, also den Platz. Und nachher sind von St. Gallen Beginen gekommen, die das dann besiedelt haben. Und im Laufe der Zeit hat sich natürlich das Kloster dann entwickelt. Und man hat immer wieder dazu gebaut, bis das dann eigentlich ein eigenes Kloster dann geworden ist, oder? Und das sieht man manchmal an gewissen Orten. Wir haben auch Böden, die nicht durchgehend gehen. Es ist manchmal wieder Zwischenböden. Und da sieht man ganz typisch, dass sie wieder irgendwie ein Stück aufgebaut haben. Und vor allem hier bei der Eingangshalle, wenn man reinkommt, da hat man vor, weiss ich jetzt, gut 30 Jahren, hat man dort umgebaut. Und dann ist früher noch so eine richtige Feuerstelle, wo es wahrscheinlich früher ein Tier beschlagen haben, oder? Das ist, wo es noch Multier und mit Rosko sind, oder? Da hat man natürlich noch nicht so mobile Sachen gehabt wie heute, Auto und Flugzeug und alles Mögliche, oder? Und das ist ganz typisch eine Ecke gewesen, wo so rund war, wo schwarze Stellen vorgekommen sind. Und das muss wahrscheinlich so aus dem 14., 15. Jahrhundert gewesen sein.
Und wer hat das finanziert gehabt?
Das ist dann auch besiedelt worden, oder? Und sind auch viele Güter dann von Schwestern, die dann gekommen sind, ist das mit Gift, oder? Und das war viel Grundbesitz gewesen, auch mit von diesen Schenkungen, mit zum Teil Gütern. Oder wir haben ja auch Rebberge im Immenberg, im Ottenberg. ein Haufen Höfe auch. Und dann ist da natürlich viel veräussert worden, oder? Oder weil man das auch nicht mehr können tragen mit der Zeit, oder?
Sie sind das Zisterzienserkloster.
Ja.
Jetzt, an was richtet ihr euch?
Wir haben die Regeln vom Heiligen Benedikt. Wir sind als eigentlich Benediktiner. Es ist durch den Reformorden sind wir natürlich dann Zisterzienser geworden, oder? Das ist, die Regeln haben wir beibehalten, oder? Aber weil das von Sito aus gegründet worden ist, hat sich dann natürlich der Name auch geändert. Die haben wieder aufs Ursprüngliche zurück. Darum ist es auch ein Reformorden vom Benediktinerorden aus.
Was bedeutet euch der heilige Bernard von Clairvaux?
Er ist natürlich schon unser Gründer im Grunde genommen, oder? Und er hat auch sehr viele Schriften hinterlassen, Ansprachen. Ich glaube, er sagt uns schon viel aufs Wesentliche hin, wie die Regeln auch. Und es ist natürlich, man kann ja heute auch nicht mehr alles lesen. Das ist so viel Literatur, oder? Wo man manchmal muss sagen, also es ist unmöglich. Und ich finde einfach wichtig ist ja die heilige Regel, wo das Wesentliche drinsteht und vor allem die heilige Schrift. Und die Regel ist ja irgendwie aufgebaut auf der heiligen Schrift, oder? Also mir sagt da, das ist eigentlich meine Grundbegriffregeln und heilige Schrift.
Wie verinnerlichen Sie die heilige Schrift in Ihrem Alltag?
Was mir ganz wichtig ist, am Morgen Text aus der heiligen Eucharistie aus. Also ich nehme jeden Morgen, sei es eine Lesung oder ein Evangelium oder auch beides, meist da für einen Gedanken drin. Und ich finde, wichtig ist auch, dass man die Texte schon am Abend, wenn möglich, auch anschaut, dass man am Morgen schon mit dem Gedanken aufsteht, würde ich sagen. Und das muss einem ja tragen durch den ganzen Tag durch, oder? Es ist manchmal nicht einfach, oder? Sich wieder, wenn es so ein bisschen Situationen, wo Brenzeln kommen, dass man sich gerade aufs Wort Gottes stützt, dann läuft man manchmal wirklich gerade drin hinein. Mhm. Es gibt ja so viele Bücher. Ich nehme manchmal nur einen Satz mit, oder? Jetzt zum Beispiel heute Morgen habe ich natürlich keine Betrachtung gemacht, oder? Ich hatte für den Rosenkranz müssen beim 5. Gesetz aufhören. Es war gerade eine Übertragung von Oberurne. Ich habe immer Freude, wenn er selber, der Pfarrer Eltstab, er hat immer so gute Gedanken.
Können Sie etwas ein bisschen über die Gemeinschaft erzählen?
Wir sind 15, oder? Schwester.
16 eigentlich. 16. Mit der Marie Bernarda.
Ja, eigentlich sind es 16, aber die Schwester Bernarda hat einen Unfall gehabt, sehr schwer, und ist jetzt im Menzingen in der Pflege. Wir sind 6, die unter 50 sind, und die anderen sind über 50. Und die Krankenschwester selber ist auch schon über 80. Ich helfe in der Küche und Josefs Haus, das Gästehaus, Zimmer machen und ja, einfach schauen, dass die Zimmer wieder bereit sind, wenn eine Gruppe kommt oder wenn Gäste kommen. Und Schwester Magdalena ist im Garten, wie sie gesagt hat, im grossen Garten. Und Mutter Tissin ist unter der Woche, also eigentlich immer in der Küche und mit einfach verschiedenen Hilfen. Unter anderem bin auch ich. Und die Schwestern haben wochenweise Hilfe, also am Tag durch ist eine Frau da, aber am Abend ist wochenweise. Die Woche ist jetzt eine andere Schwester unter der Woche. Und ich bin einfach am Wochenende bin ich immer dort mit der Mutter am Tisch.
Ihr habt in dem Sinn doch noch Zuwachs von jungen Schwestern. Was denken Sie, was ist es, dass ihr noch den Zuwachs habt, wo andere Klöster über eine Auflösung der Gemeinschaft reden?
Also meine Erfahrung war da, man hat mich nicht reingezogen. Man hat mir gesagt, ja, du kommst zu uns. Im Gegenteil, wenn ich unter diesen angesprochen habe, ich wollte eintreten, hat sie mich wie so ein bisschen abgehebt. Ja, langsam und das muss gut überlegt sein. Und das hat mir da Eindruck gemacht, dass die Schwestern da nicht die festklammern und du gehörst zu uns und du musst kommen und du bist... und ich denke, das ist schon, wenn man den jungen Menschen Zeit lassen.
Können Sie vielleicht etwas zu Ihrer Berufung erzählen, Schwester Gabriela? Was haben Sie denn verspürt, dass Sie den Weg Jesus Christus möchten gehen?
Also ich war schon als Kind bei den Schönstädtern, bei der Mädchenjugend. Und mich hat einfach hier schon fasziniert, wie die Schwestern leben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich wenn ich ins Kloster gehe, dann auf die Quarte. Und dann im Wurmsbach in der Primarschule. Und nachher bin ich auf ins Kloster gefahren. Und dann im Laufe dem halben Jahr habe ich das Gefühl, ich würde mich wohlfühlen dort. Das Gefühl, mal, das ist zwar ein geschlossenes Kloster. Und ich habe dann auch noch vorher, das war noch vorher, habe ich eine Wallfahrt gemacht auf Lourdes. Dann hat eine Schulkollegin vom Pfarrer zu mir gesagt, sie gehen auf Australien, ob ich mitkomme. Oh ja, das ist es. Einfach mal weg. Und dann habe ich noch eine Wallfahrt gemacht auf Wesle mit der Franziskanerin. Oder Franziskaner. Der erste Ort war Fontenay. Das ist eine ehemalige Zisterzienser Abtei. Und ich dachte, also geht es denen eigentlich noch? Jetzt komme ich von einem Zisterzienser in ein Kloster, gehe mit Franziskaner in eine Zisterzienser Abtei. Und dachte, also, aber der hat mich so fasziniert. Ich habe mich dort so daheim gefühlt. Es ist wie jetzt ein Museum. Es ist nicht mehr. Es leben kein Mönch mehr dort. Dann habe ich meine Brille dort liegen lassen, Luther nimmt mich auch mit. Und das hat mich dann die ganzen zwei Wochen, das ist ja zwei Wochen gegangen, die ganze Wallfahrt, hat mich das begleitet. Dann habe ich einfach gedacht, was viel geht mir mit dem Säck. Dass ich mit der Franziskaner, dass ich mich dort so daheim fühle und habe dann auch mit den Patres oder Schwestern habe ich darüber geredet und die einen haben gesagt, ja, wenn du in ein geschlossenes Kloster willst, dann kommt da so eine Clarissin, wir sind Clarissin, komm zu uns. Dann haben wir einen Schlussgottesdienst in Wesle, in eine wunderbare Kirche, mit viel Singen und wirklich, ich habe das Gefühl, gehabt, traumhaft. Aber nachher bin ich so ausgelaugt und leer und traurig, und dachte, das passt gar nicht, warum? Und dann bin ich einfach in dieser Kirche sitzen geblieben. Die anderen sind draußen und draußen weiter gefeiert und gefestet. Und dann sind Jerusalemer Schwestern reingekommen und haben eine Hore gesungen. Mit der Orgelbegleitung. Und das hat mich so erfüllt, dass ich mir sage, jetzt weiss ich, was Gott von mir will. Ich glaube, er will, dass ich im Akte da weitergeht. Und dann habe ich mit dem Pater darüber geredet, ob das von mir, ob das nur meine Fantasie sind, die jetzt ein bisschen übertrieben. Und dann hat er gemeint, nein, das glaube ich nicht. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon so. Und auch mit einer Schwester habe ich darüber geredet. Und jetzt gemeint, nein, ich glaube, Gott will dir wirklich sagen, dass du das wagen sollst. Dann bin ich heimgekommen. Matratissen war in der Küche, in der Suppe am Rühren. Dann sage ich Matratissen, ich wollte fragen, ob ich eintreten ins Kloster. Dann hat sie mich nur so angeschaut, aber hat ich habe auch gesagt, hat weitergerührt in der Suppe. Und ja, wahrscheinlich ist es aber gleich Fantasie gewesen. Gut. Eine Woche später hat sie gefragt, hast du etwas vor? Und ich, nein. Kommst du mir helfen in die Küche? Also am Wochenende. Sonst habe ich am Wochenende frei. Ich dachte, was ist jetzt? Dann hat sie mich noch nie gebeten, dass ich in die Küche helfen kann. Ich komme gerne. Und dann hat sie wieder gefragt, vor einer Woche hast du doch zu mir gesagt, du willst eintreten. Ist das dein Ernst gewesen? Hat sie jetzt gleich gehört? In dem hat sie es gleich gehört. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Und sie, was heisst eigentlich? Und ich, ja, es ist mein Ernst, ich würde sehr gerne eintreten.
Ich sehe ein riesiges Strahlen auf ihren Augen, Schwester Gabriela, wenn sie über ihre Berufungsgeschichte erzählen. Wunderbar. Die Schwester Maria Magdalena, wie sieht denn ihre Berufung aus?
Mich hat das Ordensleben überhaupt nie begeistert. Ich habe ein bisschen eine schlechte Erfahrung gemacht im Welschland. Ich war bei Schwestern und habe dann dort gemerkt, wie zwei immer ein bisschen gestritten haben miteinander. Und das hat mich einfach ein bisschen abgeschreckt. Und meine älteste Schwester ist ein Kloster, wo ich 3 Monate alt war. Aber ich habe eigentlich nicht so eine Beziehung hat zu ihr, weil früher hat man natürlich nicht so Kontakt gehabt mit den Ordensleuten. Man hat auch nicht, sagen wir, man hat auch nicht können, oder? Weil das war einfach ganz anders gewesen als heute. Ich habe dann die Lehre gemacht als Verkäuferin, und zwar als Lebensmittelverkäuferin, und bin dann nach der Lehre auch bei 3 verschiedenen Orten als Verkäuferin, Lebensmitteldrogerie, nachher ein Jahr in einem Zigarrenladen, weil ich jemandem einspringen musste, der mich gefragt hat, und nachher noch ein paar Jahre in einem Blumenladen. Und dann ist das eine ganz strenge Weihnacht gewesen. Ich darf es fast nicht sagen, etwa 2 Nächte durchgeschafft. Wir mussten so viel Zeug richten, oder? Und ich habe nach der Weihnacht einen ganz starken Nervenzusammenbruch gehabt. Ich bin total zusammengesackt. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, ist das der Sinn vom Leben? Will der Herrgott etwas anderes von mir? Das war wie ein Stoss in mich hinein. Krampfe ich so in meinem Leben, mein Leben so ab? Oder wo der Arzt dann gesagt hat, ich soll ihm erzählen, was ich habe, was mich beschäftigt, habe ich gesagt, nichts, Ruhe, lass mich Ruhe. Ich wollte jetzt einfach Ruhe. Ich weiss, ich war im Gottesdienst gewesen, am Stephanstag. Und ein Spanier, ein Priester hat Predigt über den Stephanus. Mir sind Tränen runtergelaufen. Ich habe nicht gewusst, warum. Aber das war schon vorher. Oder? Ich war total am Rumpf. Und dann hat der Arzt gesagt, sie müssen einfach ein paar Wochen weg. Und dann habe ich mich auf die Ausnahme und habe dort natürlich Anwendungen bekommen, dass ich wieder ein bisschen auf die Höhe gekommen bin. Und dort war ein junges Mädchen. Die war 18 und die war 3 Monate hier in Magdenau. Und wir waren nebeneinander am Tisch und als wir gelacht haben, und wir sind viel gelaufen, war im Januar rein und dann haben die Leute gesagt, wieso sind die beiden da? Dann merkt man gar nichts. Und dann haben wir beide gesagt, wir sind hier zur Erholung. Und dann hat die mich gefragt, ob ich mit ihnen auf Magdenau komme. Und dann ist ein Herr gefahren, ich weiß noch so gut. Und dann sind wir da angekommen und ich habe gedacht, oh nein, da will ich nie her. Da müffelt von diesen Gebühren. Ich habe es einfach so empfunden, oder? Nein, nie. Und dann nachher, irgendwie hat sie mich dann einmal gefragt, ob ich über das Wochenende auf Magdenau komme. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe nur ihr zu lieb. Und dann war da ein Einkehrtag vom Herrn Direktor Weder. Das war ein alter Priester. Der hat ein bisschen für Klöster geworben, oder? Und dann habe ich gesagt, sondern, aber du hättest mir das dürfen sagen, dass so etwas ist. Das ist nichts für mich. Und dann hat er uns so ein bisschen einzeln gefragt. Und dann hat er einmal gesagt, du Mädchen, möchtest du nicht ins Kloster? Und dann habe ich gesagt, nein, nie, das ist nichts für mich. Mich hat einfach alles ein bisschen abgeschreckt und doch habe ich irgendwie jetzt mir einfach gleich angezogen. Und ich weiss, ich bin dort unten einmal in einem Graben unten, hatte dort ein Gräbli gehabt, bin ich dort gesessen und ich bin in so einem Loch hinein. Ich habe gedacht, ja nein, also Gottfried Stutz, will der mich jetzt noch ins Kloster ziehen? Und doch hat es mir einfach angezogen. Und dann hat er einmal so kleine Programmchen gemacht. Und dann hat man die jeden Tag müssen beten. Und ich weiss noch, bei einem hat es geheißen, lieber Gott, mach, dass ich heilig werde. Und ich habe das immer gebetet. Und wir haben... Da habe ich mich einfach wieder müssen auffangen. Und ich weiss noch, dann hat er einmal gesagt, Mädchen, willst du nicht einmal ein Lebensbeich machen? Und dann habe ich gesagt, das kann ich schon, aber sie müssen mir helfen. Und er hat dann einfach Fragen gestellt, oder... Und irgendwie sind wieder Einkehrtage. Mal war eine Exerzitienwoche da und ich bin gleich immer wieder gegangen. Und mich hat das einfach angezogen. Ich bin mir manchmal vorgekommen, wenn ein Magnet zieht mich an. Ich habe auch nicht gewusst, was. Und dann hat einmal die Mutter Äbtissin mich einmal gerufen, also die vorhergehend, und hat gesagt, ob ich jetzt nicht will ins Kloster sein. Ich habe einfach den Eindruck, ich wäre sicher geeignet. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht. Und dann hat sie wieder einmal gefragt, und ich weiss, Maria Sumter hat dann gesagt, sie bete jeden Tag ein Ave Maria, dass ich mich entschliessen kann. Und dann nachher hat sie einmal die Mutter Bliesing gesagt, so, jetzt tun sie sich endgültig entschliessen. Entweder oder sie müssen den Schritt einfach einmal tun. Ich habe dann gesagt, ich will, aber ich habe einfach das Gefühl, ich schaffe wieder nicht. Dass sie so eine Stillschweigen und ich glaube, ich verkaufe die nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, ich wäre gesehen, das sei nicht nur so. Ich würde noch meine Wunder erleben irgendwie. Also, und ich habe mich dann halt einfach entschieden, ganz kurzfristig, vom Mai bis im September. Ich bin dann im September eingetreten und ich würde sagen, mich hat eigentlich das Noviziat fast schwerst bis jetzt. Wir waren ein paar und haben einander natürlich auch gefeilt. Ja, den Schritt dann einfach durch und ich glaube, jetzt bald noch 50 Jahre Ordensleben, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe es gleich verhebt. Also mir ist manchmal vorgekommen, wenn so eine Damaskusstunde, wo ich denke, gibt es nicht etwas Wertvolles. Und ich dann in die Heim musste sagen, die Mutter hat sehr, sehr Freude gehabt. Der Vater hat schon manches Jahr nicht mehr gelebt. Und für uns war das nicht etwas Fremdes, oder? Weil schon Schwester die Älteste im Kloster war.
Schwester Maria Magdalena, Sie sind zuständig für die Gärtnerei hier in Magdenau. Wie sieht so bei Ihnen ein Arbeitsalltag aus?
Ja, ich möchte sagen, der Tag ist mit Garten ausgefüllt, mehr oder weniger. Und es ist halt schon ein bisschen mit Wind und Wetter zu tun. Man kann nicht sagen, heute ist kalt, heute ist regnerisch, man muss sich dementsprechend anlegen. Und sobald man halt mit Lebendigem zu tun hat, ist es nicht wie wenn man mit einer toten Materie schafft, oder? Da ruft etwas, man muss etwas decken, wenn es heiss ist, muss man wieder tränken. Man muss halt zu Abend einmal daran glauben, wo vielleicht alle schon ein bisschen viel Arbeit haben.
Haben Sie Unterstützung? Das ist ja auch eine strenge Arbeit.
Ja. Ich habe eine Frau, die kommt schon das vierte Jahr oder das fünfte, seit dem 08, glaube ich. Ja, und die kommt, sagt man, was sie kann. Die wohnt gerade im Dorf, in Wolfertswil. Und sie hat auch viel Erfahrung. Sie hat selber noch ein bisschen Garten und hat eine Kollegin, die es viel, sagt man, fachsimpelt miteinander. Und dann bringt sie wieder eine Idee und ich habe wieder die Idee. Und wir tun auch immer vorbesprechen. Was ist jetzt wieder aktuell?
Was sind so die Hauptaufgaben vom Kloster Magdenau?
Sagen wir, wir sind wie ein Haushalt eigentlich. Jede Schwester hat ihren Bereich, oder? Wo man tätig ist, oder? Wir haben nach Hause keine Tätigkeit. Früher hat noch eine Schwester Kindergarten gegeben. Die war auch so weit ausgebildet. Eine hat noch Bibelstunde gegeben. Aber sonst, wir sind innerhalb vom Kloster, sagen wir, tätig.
Sie haben vorhin erwähnt, im Noviziat haben Sie auch eine schwierige Zeit durchlebt. Was war schwierig in dieser Zeit?
Man hat sich halt schon einleben und sagen wir, man hat seine eigenen Hörner gehabt, die man langsam abstreifen musste. Man konnte nicht mehr sagen, da durchgeht es, oder? Man hat einfach den Gehorsam lernen einüben, oder? Gerade wenn man manchmal selbstständig ist, in einem gewissen Sinn, oder? Da musst du einfach lernen, unterordnen, sich der Gemeinschaft anpassen, oder? Und zusammenleben, man ist dann nicht mehr wie in einer Familie oder an einem Arbeitsplatz, wo man sagen kann, nein, also ich halte es mit denen nicht mehr aus, ich wechsle, oder? Und da kannst du im Kloster einfach nicht. Du musst einander versuchen zu ertragen. Oder miteinander wieder etwas besprechen oder bereinigen oder auch mal sagen wir entschuldigen, wenn der Gaul halt drüber rausgeht. Das ist alles menschlich. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, was der heilige Benedikt sagt. Zu Abend vor Sonnenuntergang Frieden schliessen.
Wird das gemacht konsequent?
Ich würde sagen, so gut es geht. Und manchmal ist halt vielleicht gleich gescheiter, man schläft nochmal drüber. Ich glaube, da hat manchmal die Spitze schon ein bisschen brechen, oder wenn man manchmal vielleicht in einer hitzigen Gefechtsabend merkt, nein, also da bringt nichts, man gerade noch mehr aneinander. Dann muss man es halt mit dem Herrgott bereinigen und sagen, du, ich kann im Moment nicht, aber ich tue einer innerlich vergehen und versuche vielleicht morgen mit ihr dann zu reden. Und manchmal prallt man halt gleich noch mal aneinander.
Ich grüße mir an, es ist schon so. Es kommt immer auch ein bisschen darauf an, was der Streitfall ist. Weil auch manchmal gibt es eben auch, dass der andere es ganz anders sieht. Und du kannst den anderen nicht zwingen dazu, dass er es gleich empfindet wie du. Ja, und dann gibt es manchmal eben auch gar nichts anderes, als eben, wie sie sagt, mit Gott das bereinigen will.
Ja, oder ich denke manchmal auch, wenn man vielleicht die Hintergründe nachher merkt, vielleicht ein paar Tage später, aha, die hätte so reagiert wegen dem. Es ist manchmal nicht auf sich selber, aber es ist eine Abreaktion. Wenn vielleicht jetzt zwei etwas hatten, man tut vielleicht noch etwas Gutes vom anderen sagen, wo vielleicht schon etwas verletzt ist, oder? Und das ist dann manchmal gerade noch das Benzin ins Feuer rein, oder? Da kann das andere dann so reagieren, dass man nachher mal sagen, aha, das war wegen dem, oder? Es war ja nicht auf mich persönlich, oder?
Habt ihr ein Spiritual, das
euch begleitet? Wir haben einen älteren Geistlichen, der ist aus dem Elsass, er ist bereits 80. Und er hat von Anfang an gesagt, er hätte einfach die Heilige Messe, oder?
Und ihr macht ja auch jährliche Exerzitien. Was war so prägnant vom letzten Jahr?
Ich habe in dieser Zeit, wo die Exerzitien gehabt, bin ich weg gewesen. Und zwar bin ich in Bethanien gewesen, im Melchtal oben. Ich hatte einen Spitalaufenthalt im Februar, Mitte Februar. Und habe nachher dann müssen, eigentlich zur Kur fort. Ich war dann in der Bethanien oben und ich habe dann gedacht, gut, ich mache für mich 4 Tage Exerzitien dort oben. Und ich bin an einen Tisch und dann stand ein Schweigetisch und mich hat da niemand angeredet. Ich habe niemand angeredet. Es ist einfach alte Geschwister an den Tisch gekommen und hat gefragt, wie es ging. Und ich habe gesagt, mir geht es gut. Er hat das einfach gesagt, meine Bisserei, das ist furchtbar, oder? Und ich habe dann, die Woche, bevor ich gegangen bin, ist der Pater, der alle Monate kommt, ist noch da gewesen. Und danach habe ich gesagt, ich gehe eben auf Bethanien. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt doch schade. Er sei noch eine Woche im Melchtal hinein, sonst kommt er mich einmal besuchen. Das war der Pater Josef Fell. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn das er dort sei. Und dann hat er mir das gesagt. Dann habe ich gesagt, ich bin ja genau dann dort oben. Und dann habe ich gesagt, ich will noch etwa 4 Tage Exerzitien machen. Und dann hat er gesagt, ja, das sei gut, dann können mich einmal besuchen. Und dann haben wir im 2005 haben wir Privatexerzitien von meinem Bruder und von meinem Pater von Münster Schwarzach. Und das hat mich dermaßen angesprochen. Und dann habe ich gefunden, das will ich wieder einmal so machen. Und habe dann ihm gebeten, ob er mir etwa 4 Texte geben, einfach für jeden Tag einen. Und vielleicht ein Bild, das ich könnte, vielleicht 3-4 Bilder, die ich könnte auslesen. Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir. Und dann hat er mir ein paar Texte zusammengestellt und etwa 3 Bilder. Und das war bereits schon oben, als ich raufgekommen bin. Und ich habe mir dann das angeschaut. Und jeden Tag habe ich mich ganz intensiv mit dem Text auseinandergesetzt. Und dann ist er einmal gekommen, in dieser Woche, ich glaube, es ist ein Donnerstag. Und dann haben wir etwa 2 Stunden haben wir die Texte miteinander durchgenommen. Und er hat dann auch seinen Kommentar gegeben und nachher hat er mir das dann noch mal, schriftlich noch mal gegeben, oder? Und ich habe gesagt, beichten tue ich nicht. Jetzt habe ich ab vor einer Woche. Und er gesagt, das muss ich auch nicht, oder? Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon 2-mal den Text wieder vorgenommen. Und ich gebe mir auch etwas Rechenschaft und sage, was sagt mir der Text? Lebe ich nach dem Text? Ich habe einfach gefunden, das ist jetzt nicht abgeschlossen. Das muss mich jetzt das Jahr durch wieder begleiten. Die Exerzitien fangen ja erst an, wenn man aufhört, würde ich sagen.
Wissen Sie den Text noch?
Einer war von den Sorgen. Man soll sich nicht sorgen, unnütz und aufs Wesentliche sich ausrichten, oder? Denn man muss mehr Vertrauen in Gott haben. Und einer war von der Kindersegnung, wo die Jünger die Kinder schroff abgewiesen haben, wo Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und der eine war aus dem Römerbrief, dass wir gebrechliche Gefäße sind. Das sind drei und weißt du, vier, fünf noch. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das ist aus dem Johannes-Evangelium. Und mir geht eigentlich jedes Mal wieder etwas Neues auf, oder? Ich habe mich dann auch gefragt, was sagt uns Kind? Er hat ja gesagt, lasst denn ihnen gehört das Himmelreich. Aber ich habe ja mit Kindern keinen Kontakt. Aber was sagt mir der Text? Und ich musste sagen, eigentlich jede Mitschwester ist ein Kind Gottes, oder? Und wie verhalte ich mich? Bin ich auch schroff, wenn es irgendwie zu mir kommt, oder? Oder auch einmal, er hat sie in die Arme genommen und bin ich offen, wenn eine Mitschwester etwas hat, auch ich habe das Recht, einmal jemanden in die Arme zu nehmen und spüren oder helfen, wenn sie schwer hat. Und auch ich bin ein gebrechliches Gefäß, oder? Da sammelt sich vieles an, oder? Und da muss man vielleicht auch mal fragen, wie sieht mein Gefäßhaus, wo Christus drin wohnt? Hat es da Dreck, hat es da Rost oder Kalk, wo man ein bisschen radikal muss mal einmal wieder dahinter oder wieder einmal fragen, lebe ich meine Umkehr, oder? Es gibt so viele Möglichkeiten in einem Text rein. Und ich schaue dann einmal gar nicht, schauen, wenn ich vielleicht einmal das letzte Mal vielleicht daraus rausgenommen habe. Also ich weiß, schon etwa zweimal habe ich mir auch Rechenschaft gegeben über diesen Text, oder? Ich weiss nicht, bei den Münster-Schwarzacher, da haben wir den Alltag eine halbe Stunde vortreten und dann hat er immer gefragt, wie geht es ihnen, wie fühlen sie sich und dann hat man müssen reden und dann hat er noch den Kommentar wieder gegeben, oder? Ich weiss noch so gut, ich habe dort den Pharisäer und den Zöllner und eine war noch Maria Magdalena bei der Erscheinung und Paulus in Athen. Der Einzug von Jerusalem hatte ich auch noch dort. Und eben, ich würde sagen, es ist schon wichtig, sich mit der Heiligen Schrift persönlich ansprechen zu
lassen. Schwester Maria Magdalena, Sie haben eine schöne Freizeitbeschäftigung.
Also, was ich mache, das sind viele so Kärtchen mit gepressten Blümchen. Ich habe im Moment habe ich jetzt einen Kreis, aber was ich noch mache, was ich einmal gemacht habe, das war im 97. Ich habe da, sehen Sie, ich habe da, bin ich in Meiningen im Kurs gewesen, über zwei Jahre, intensives Beten, also der Dornbusch brennt und dann haben wir als Aufgabe einmal bekommen, wir müssen unsere Lebensgeschichte malen. Und da hat natürlich bei vielen auch Bauchweh gegeben, oder? Und ich habe gedacht, ja, da lasse ich mich jetzt auf mich zukommen. Irgendwie kommt schon irgendwie eine Idee, oder? Und ich habe mich dann schnell entschlossen eigentlich und habe gefunden, jawohl, jetzt bin ich da ja 60, jetzt mache ich eine Uhr aus meiner Lebensgeschichte. Und jetzt müssen Sie da schauen. Das war meine Lebensgeschichte gewesen. Ich habe allerdings nicht Zeiger jetzt drin, sondern ein Kreuz. Ich habe mein Kreuz in der Zelle drin. Und jedes Jahr hat das Feldli. Und das ist ein Bild 80 cm auf 1,20 m. Das ist also ein grosses Bild. Ich konnte es nicht mitnehmen.
Was haben Sie da darstellen in dem Bild?
Es ist einfach ein Erlebnis aus jedem Jahr eigentlich. Vom ersten Lebensjahr an bis zum Ende. Man könnte es fast singen, oder? Ich kann einfach, was bedeutet und dann nachher immer der Refrain hinten dran. Oder?
Schön. Schwester Gabriela, Sie haben auch ein wunderbares Hobby. Rosenkranz knüpfen.
Das erste Mal habe ich im Kloster fahren. Immer, dass wir mit einer Schwester. Aber ich habe es dann wieder verlernt, weil ich habe Zutaten nicht. Also ich habe noch die Sachen da nicht gehabt, zum Rosenkranz knüpfen. Und jetzt im Kloster hat mir die Mutter erzählt, sie kenne ich so Mädchen, die das machen. Und dann sind die mal gekommen, dann haben die mir das gelernt. Und ich war im Heiligen Land gewesen. Und da habe ich Perlen gehalten. Also das ist jetzt der von diesem Mädchen, das sind normale Holzperlen, also farbige. Die sind vom Heiligen Land, grosse. Und kleine Perlen. Und auch Kreuzchen sind vom Heiligen. Und dann war ich auch zu Lourdes. Und dann kam ein Mann auf mich zu und hat mir die Perlen in die Hand gedruckt. Also die Bohnen eigentlich. Und hat mich gefragt, ob ich die kenne. Dann habe ich gesagt, nein. Wisst ihr, was das... Und dann mal, da gibt es einen Sarg. Da ist ein Priester, also es war in der Revolution, er gewusst, irgendwann kommen sie dann auch zu ihm und bringen ihn um. Und dann hat er mal einen Stranz im Garten vergraben. Und x Jahre später, der Pfarrer ist dann auch gestorben, ist in die Klostergemeinschaft rein, in das Haus. Und wo die den Garten umgegraben haben, haben sie die Bohnen gefunden. Und haben gesehen, das sind jetzt das lustige Bohnen mit dem Zeichen da drauf. Und dann haben sie drauf vergraben und dann haben sie mal einen Stranz gefunden. Und darum sagt man denen Monstranzbohnen. Und der hat, gemacht, hat auch Rosenkränze gemacht. Nein, und dann bin ich in der Gruppe, wo ich war, in Lourdes, da war einer vom Wallis an meinem Tisch gewesen, und hat uns so ein kleines Rosenkränzchen gezeigt. Er mache ich die. Dann habe ich ihn gefragt, wie er denn die Löcher macht. So fein, mit einer kleinen Bohrmaschine, das muss man einfach vorsichtig, dass es nicht spaltet. Dann dachte ich, ja, mein Vater hat so ein Bohrmaschine, ich könnte ihn fragen. Und die Bohnen, die ich vom Heiligen Land bekommen habe, von Lourdes, habe ich meiner Mutter gegeben. Und sie hat es im Garten gesetzt und die sind dann wunderbar gekommen. Und wo sie dann die hatte, hat sie die gebracht. Und dann haben wir mit der Schwester Magdalena zusammen, mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Und dann die Rosenkränze bekommen.
Der Vater hat es bohren. Sie hat geknüpft und ich habe sie nicht gezogen. Jetzt ist mir aber bereits schon eine rausgefallen. Ich meine, der dann einmal, das war der allererste. Er hat natürlich auch Bohnen, die vielleicht noch nicht so vollkommen geboren waren, oder? Aber immerhin, ich würde sagen, ich meine einfach das Vaterunser, das ich halt dann ohne Bohnen bette, oder? Das war schon mal der erste Versuch. Aber das sind Bohnen von der Mutter von ihr. Von Bohnen von mir im Garten. Und
hat sie hat dann nachher gesagt, sie kenne die auch, sie habe ich auch, sie wünsche ich schon lange
mal. Ja.
Und das habe ich gar nicht gewusst.
Und vor etwa 2 oder 3 Jahren ist einmal ein Herr gekommen und hat mich verlangt und danach hat er gesagt, ob er noch kenne. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich niemand. Hat er gesagt, ja, wir seien einmal miteinander im Spital in Flawil und mögen so lustig haben. Dann habe ich gesagt, ja, ja, sie sind der Freddy. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, er hätte mir da noch Bohnen, ob ich die will. Und ich habe dann die zusammengetan. Jetzt hat es da von 3 Orten hat es da Bohnen dran.
Schwester Maria Magdalena, Leporello habe ich gehört. Was ist das?
Also ich muss vielleicht von Anfang an sagen, ich kann einmal am Nachmittag, als ich hier zur Kur weg war, habe ich einmal den Wunsch gehabt, ich will die mal malen am Nachmittag. Aber ich hatte natürlich keinen Farbstift oder keine Wasserfarbe. Und dann habe ich das am Tisch zu Abend erzählt und dann hat der Herr gesagt, ja, das ist kein Problem, machen Sie doch einmal ein Leporello ein Jahr durch. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Dann hat er gesagt, so Erlebnis, wo Sie haben, das Jahr durch, einfach alle Wochen ein Bild malen. Dann habe ich gesagt, ja, also, das kann ich vergessen. Nebst dem Garten, das liegt mir nicht drin, oder? Wenn schon, dann alle Monate 2 Bildchen. Da gibt es ja 24 Bildchen im Jahr, aber das mache ich nicht. Und dann nachher bin ich heimgekommen. Und dann habe ich gesehen, dass der Schreiner uns wo er schon lange mal gesagt hat, er mache uns dort im Garten, aber wo es so steil ist, bei den Stegen ein Geländer hin. Und dann bin ich so überrascht gewesen, als ich heimgekommen bin. Und dann habe ich gedacht, ja, ich hätte so viele Ideen, jetzt fange ich mal an malen. Und habe dann rückwirkend angefangen zu malen. Jetzt müssen Sie mal schauen. Da sind so verschiedene Bilder.
Wunderschön.
Mit dem Spital Mitte Februar fängt es an. Und dann nachher, weißt du, zweit. Da bin ich einmal am Mittag ins Zimmer gekommen und habe ein Bild gesehen. Das ist von einem Flüger, der Spuren hinterlassen hat. Und in der Mitte ist der zunehmende Mond. Und nach 2-3 Minuten war das schon nicht mehr so gewesen. Ich habe das Bild ausgelesen. Es ist wie eine Perle. Ich habe dann auch sagen, zuerst habe ich gemeint, sie sind Wasser. Tropfen in einer Pfütze rein und nachher musste ich sagen, nein, es ist eigentlich das verborgene Schatz, oder die Perle. Und da ist die Maushüfe. Das war ganz intensiv und jeden Tag sind die zwei schwarzen Katzen gekommen. Und so Wetter hatte ich, die 16, 17 Tage, einen Tag ein bisschen so ein bisschen. Ich konnte draußen sitzen, 2 Stunden. Und da ist eben der Geländer. Da ist so ein Sandkärtchen, ich habe dann natürlich nur eine Kopie. Das ist um die Ostern herum. Das ist so ein Ausdrucksmalen. Und da tun die beiden Herdöpfle.
Und auch helfen im Garten.
Ja, das ist ein Herr, der noch kommt. Da ist wieder ein Ausdrucksmalen. Da bin ich in einer Physiotherapie.
Klosterfrau auf dem Physioballen?
Ja. Ich habe da geschrieben, ich bin allerdings nicht so gross und so schlank. Ja, ich habe auch Vers zugeschrieben. Ne?
Und da sind die Gruppe, die lachen tut.
Das sind 3 tschechische Mädchen, die jetzt schon etwa 12 Jahre geholfen haben, immer im Sommer. Und die habe ich dann einmal. Und nachher sind 2 gekommen und hat eins gesagt, darf ich auch mal ein Bildchen malen? Die hat dann mit Aquarell etwas gemacht. Das sind Kurfürsten.
Und da. Ist noch ein Fuchs?
Ja, da hinten sieht man immer einen Fuchs, wenn einmal wieder frisch gemäht ist, oder? Gefangen ist die Maus für den Abendschmaus. Und da ist noch einmal Hagelwetter, wir hatten Ende Juli Hagel. Und da ist jetzt ein Kürbis, der es da richtig verfletscht hat, oder? Und da die Frau, die mir hilft, hat gehördöpfelt und hat gesagt, sie will die selber rausgehen. Ich habe letztes Jahr so viel verletzt, sie sei jetzt noch entsetzt. Und das war in Engelberg. Da war halt eine ausgesetzte Stunde Anbetung. Und ich habe dann das so einmal gezeichnet.
Monstranz versucht zu malen.
Jawohl. Und das ist so mit Schwung durch den Tag.
Und also mit Kraft Jesus Christus.
Ja, einfach.
Klingt einem alles.
Ja, genau. Und da, das ist das 9. Alphorn, das ich einmal gemalt habe.
Und sind da Sie auch oben gewesen? Auf dem 9. Alphorn?
Nein. Und da haben wir Ende Oktober bereits den ersten Schnee gehabt. Da hat sie im Innenhof 2 Bäume, einen hat es umgenommen und der hat es gerade in der Mitte gespalten. Und da ist noch, wir haben Teebüchse, also so Büchsen über und die haben wir dann auf die Weihnacht gefüllt mit Teebüttel. Also mit Tee, oder vom eigenen Tee. Und das ist dann da die Aussicht dahinter.
Wunderschön. Haben Sie das aufgehängt bei Ihnen im Zimmer?
Nein, eigentlich nicht. Und aber ich habe Bildchen nummeriert und habe da zu jedem Bildchen einen kleinen Text gemacht.
Ihr habt jetzt so eine reiche Glaubenserfahrung. Was könntet ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, Jesus hat eigentlich so viel Gleichnis von der Natur geredet. Er hat manches im Zusammenhang mit der Natur gebracht. Und ich würde sagen, die heutige Zeit, das wünschte ich mir eigentlich der heutigen Zeit wieder vermehrt. Wir sollten wieder viel mehr in der Natur, in der Schöpfung staunen lernen. Ich glaube, das ist ein Stück weit verloren gegangen. Es ist so eine Fülle in der Natur und ich glaube auch, Gnade baut letztlich auf der Natur auf. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Natur sagt uns viel, was wir ins geistliche Leben einbeziehen können. Und das wünsche ich eigentlich allen Leuten wieder vermehrt. Innehalten, sich fragen, was sagt mir da für mein Leben?
Mit Liebe arbeiten oder mit Gottes Hilfe. Also, wenn ich in die Küche gehe und einfach, ja, ich muss jetzt da machen und das einfach so herpflastern und ohne Freude, das kommt dann auch so über. Aber wenn ich das mit Liebe zubereite und mit Gottes Hilfe, spüren das auch die Gäste oder auch die Mitschwestern, wie es also, überkommt.
Kommt ihr auch den Segen über von eurer Äbtissin?
Ach, du komplett gibt's
einen. Wie sieht so ein Segen aus?
Wir gehen eigentlich von unserem Platz aus, von unserer Stalle, wie man sagt, gehen wir raus, einfach der Reihe noch, zwei und zwei miteinander. Und das Jüngste geht raus zuerst und holt das Weihwasserwedel, wie man sagt, und dort das Tauchen im Weihwasser und gibt dann der Mutter Äbtissin oder der Oberin, die dort ist. Und sie dort in der Mitte geht sie runter und dort auf beiden Seiten tut sie das Weihwasser über uns aussprengen. Oder? Dann fängt auch Stillschweigen an, das Grosse. Oder? Man sollte ja eigentlich dann überhaupt nicht reden. Die Schweigezeit ist so wichtig. Also ich muss mir das schon wieder auch von mir sagen, wann nicht muss sie Lauf zu und Gang. Denn die Zeit von der Komplett bis am Morgen ist nämlich ganz wichtig und kostbar.
Danke vielmals.
Das waren Worte und Eindrücke von den Schwestern aus dem Kloster Magdenau. Der Platz hier ist wie ein Magnet. Wenn man einmal da war, kommt man immer wieder zurück. Und es entstehen immer wieder neue Berufungen. Übrigens hat auch hier der Luzerner Maler Kaspar Meglinger gewirkt. Man kann auch seine Werke in der Wallfahrtskirche in Hergiswald bewundern. Die Klosterkirche ist hier in Magdenau 1953 vom Karl Higgi neu gebaut worden. Das U-förmige, frühgotische Chorgestühl vom 13. Jahrhundert ist im Ursprung noch erhalten. Es gibt auch Chorgestühlfragmente mit einem Menschenrad drauf, wo man im Historischen Museum in St. Gallen kann bewundern kann. Und an der westlichen Chorwand sind moderne silberne Marienplastiken vom Künstler Josef Henselmann zu bewundern. Das war ein Bericht über das Kloster Magdenau, das sogenannte Magnet. Wenn man mal hierher kommt, dann kommt man immer wieder hierher. Und das kann ich bestätigen. Ich fahre mit einer tiefen Zufriedenheit wieder zurück in meine Heimat. Aber trotzdem ist mein Herz immer noch in dem wunderbaren Kloster der Zisterzienserinnen.